Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir zum dritten Advent. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben eine bisschen verrückte Adventsrallye hinter uns. Ich weiß nicht, ob du alle Gottesdienste miterlebt hast hier in der FEG. Wir sind am ersten Advent gestartet mit einem großen Swimmingpool hinter mir, mit ganz vielen Täuflingen, die da reingesprungen sind. Und ich wurde schon gefragt, ob ich Muskelkater bekommen habe, aber es ging alles glatt. Dann haben wir den letzten Erdentag der Weltgeschichte untersucht. Wir waren am Tag des Herrn, am letzten Sonntag. Jesus kommt wieder und es wird blitzartig sein. Und es wird ein guter Tag werden. Es wird ein Tag des Zusammenkommens sein, der Wiedergutmachung. Der Richterstuhl dieser Welt wird nicht leer bleiben, sondern Gerechtigkeit wird passieren all denjenigen, die leiden, die Unrecht erfahren haben. Aber es ist auch ein Tag der Entscheidung. Stehe ich auf dieser Seite von Jesus oder stehe ich auf der anderen Seite? Ja, und heute wollen wir jetzt im Jetzt wieder ankommen, an diesem 12. Advent. Und ich finde, das ist wie jedes Jahr der Advent, 12. Advent, 12. Dezember, an diesem dritten Advent. Dass wir jedes Jahr irgendwie, es geht ganz schnell irgendwie so weiter auf dem Weg nach Weihnachten. Und ich muss sagen, ich war dieses Jahr schon ein bisschen traurig. Ich hatte mich so gefreut, Würzburg, Innenstadt, Weihnachtsmarkt. Wir gehen mit der ganzen Familie dahin, trinken Glühwein. Und ich fand das schon sehr schade, dass Hessen auf hatte, wo ich hierher komme, und Bayern hat zugemacht, obwohl ich das auch richtig finde. Wie geht's dir so? Bist du fröhlich dieses Jahr oder bist du so ein bisschen gedämpft, ein bisschen traurig? Ich habe viele so gehört, die haben so eine Auf- und Ab-Rallye hinter sich. Die waren eine Zeit lang wütend, dann haben sie sich wieder beruhigt, dann waren sie wieder gestresst. Ich finde, Corona, das macht ganz viel mit uns. Das rüttelt uns auf, das können wir irgendwie nicht so abschütteln von unserem Körper. In meiner Familie haben wir darüber geredet gehabt, also in meiner größeren Familie. Und da ging es auch so, egal über was man redet, ob man über Sport, Urlaub redet, irgendwann kommt man wieder zu diesem Thema Corona. Es macht immer so blob. Ich hoffe, dass wir in dieser Predigt nicht so oft hinkommen. Denn ich möchte euch mitnehmen in den Advent der Bibel. Wir wollen Jesus als den Herrn anschauen. Und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, die uns vielleicht auch ernüchtert. Es sind ja ganz viele Dinge flach gefallen in den letzten 2 Jahren, aber trotzdem kommt nicht diese stille Einkehr, dass wir uns hinsetzen, vielleicht Bibel lesen und Jesus so in den Blick nehmen. Ich glaube, trotz Corona, trotzdem wir vielleicht mehr Zeit haben, müssen wir diese Entscheidung treffen, so uns ja Jesus in den Blick zu nehmen. Und der erste Vers, den ich euch dafür vorlesen will, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Sieh, dein König kommt zu dir. Du musst nicht aufbrechen, du musst nicht irgendwo hin, sondern der kommt und will dir begegnen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt in diesem Gottesdienst sind und dass wir nicht nur allein hier sind, sondern dass du hier bist, dass du uns treffen willst. Und Jesus, ich bete jetzt darum, dass du jedem, auch mir, so hilfst, zur Ruhe zu kommen vor dir. Dass wir dich so mit dem Herzen sehen können, dass wir dich wahrnehmen können mit allen Sinnen, dass wir dich spüren können, dass du mit uns so einen Weg in diesen Advent auf Weihnachten zugehst. Das bitte ich dich in Jesu Namen, Amen. Ja, wir reden immer so im hauptamtlichen Team, also mit Jochen und Bea habe ich darüber geredet. Was ist denn dieses Jahr vielleicht so das Hit-Thema? Was ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft? Und da tauchte so ein Symbol aus, was sehr wichtig sein könnte 2021, und das ist das Thema Licht. Brauchst du Licht? Brauchst du Helligkeit in deinem Leben? Ich finde, Licht hat so was ganz, ganz Schönes. Ich habe an meinen Geburtstag zurückgedacht, ich bin ja 40 geworden dieses Jahr. Und am Abend gab es dann gar nicht mehr so viele Actionpunkte oder Programm, sondern wir haben uns einfach mit allen Leuten so ein großes Feuer gesetzt. Und wir haben da bis 4 Uhr gesessen und einfach so in diese Flammen geschaut. Und das war irgendwie so diese Schönheit des Lichts, die Wärme. Aber Licht ist noch viel mehr. Licht ist einfach voll wichtig. Ohne Licht kannst du nicht leben. Es ist lebenswichtig. Unsere Körperfunktionen funktionieren nur mit Licht. Der Tag-Nacht-Rhythmus, unsere Leistungsfähigkeiten, auch unser seelisches Befinden. Wenn wir kein Licht haben, können wir traurig und trist werden. Und die Bibel, die setzt noch eins drauf. Das ist nicht nur schön und wichtig, sondern Licht bedeutet Hoffnung. Und ich hoffe, dass diese Predigt dich so reinnimmt in die Hoffnung der Bibel, in die Hoffnung von Jesus für dich. Und ich möchte dir jetzt einen Text vorlesen und du darfst einfach so Vers für Vers das so auf dich einwirken lassen. Und ich mache nach jedem Vers eine Pause. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ja, das ist so ein ganz klassischer Text für die Adventszeit, wo wir dieses Licht kennenlernen. Und dieser Abschnitt, der steht in einem ganz spannenden Buch, im Buch Jesaja. Ich weiß nicht, ob du so oft Jesaja liest. Ich habe es vor kurzem gemacht, habe das Buch gelesen und ich habe gemerkt, das ist echt mühsam. Das sind viele Dinge drin, die man nicht gleich versteht. Aber Jesaja, das war der größte Prophet von allen Propheten. Da gibt es 100 Verheißungen aus dem Buch Jesaja, die sich erfüllt haben im Neuen Testament. 66 Bücher ist sein Buch lang, also es ist ein richtig langes, dickes Buch, also Kapitel. Und da gibt es eben auch dieses Bild von dem Messias, das Licht, das kommt. Und ich möchte jetzt so mitnehmen in Bilder hinein und in Geschenke und nachher noch in verschiedenen Königstitel von Jesus. Und wir starten mit der Dunkelheit. Das war recht einfach auszuwählen, dieses Bild. Dunkel ist dunkel. Dunkelheit ist ein lichtarmer Ort, also ein lebensfeindlicher Ort. Im Dunkeln funktionieren wir nicht so richtig. Meine kleine Tochter, da erzähle ich ja gern mal was in der Predigt, die kann yippie-yay sein, richtig gut drauf. Ich mache das Licht auf und plötzlich höre ich dann die Stimme, oh Papa, ich will nicht allein sein, bleib hier. Dunkelheit, das macht was mit uns. Das schürt irgendwie so Ängste, wie in diesem Weinkeller bei deiner Oma. Genau. Ich habe ein Dunkelheitserlebnis gehabt bei einem Seminar. Ich war in einem fremden Ort in Augsburg und wollte noch mal kurz spazieren gehen vor meinem eigenen Seminar. Und dann war ich so in den Wäldern unterwegs und bin einfach drauf los, habe mich nicht umgeschaut. Und dann war es plötzlich dunkel. Und ich hatte keine Orientierung, wo ich hin musste. Und habe richtig Stress bekommen, wo muss ich jetzt hingehen? Die Hügel haben irgendwie die Lichter verdeckt und ich hatte keine Orientierung. Dunkelheit, das bedroht uns, das ist eine Gefährdung. Und die Israeliten damals, die hatten eine viel größere Dunkelheit, wie wir vielleicht heute mit dieser Corona-Situation. Die waren bedroht vor ihrer Haustür. Israel war damals zweigeteilt, das Nordreich und das Südreich. Und eine Übermacht aus Assyrien, eine Weltmacht, stand vor der Haustür. Die hatten das Nordreich schon besiegt und standen jetzt direkt vor Jerusalem, einen Steinwurf entfernt. Da war Dunkelheit. Aber auch im Inneren hatten die Israeliten damals Dunkelheit gehabt. Man denkt ja immer so, Israel, das auserwählte Volk, die sind voll mit Gott am Start. Und das ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Aber wenn man die Bibel wirklich so liest, wundert man sich, wie viele Kapitel eigentlich da sind, wo sie das total verloren haben, wo sie eben nicht mit ihrem Herzen bei Gott sind. Das sind ein paar Verse vorher, sie suchen Sicherheit bei Totenbeschwörern, bei Zauberern, bei fremden Göttern. Also überall schauen sie hin, nur nicht zu Gott. Wo suchst du, wenn es bei dir dunkel ist? Was ist so dein Andockpunkt? Wie begegnet dir Dunkelheit? Ich finde das Thema Dunkelheit, man schaut irgendwie so in christlichen Gottesdiensten ganz schnell auf Licht und so, ist ja schön oder so ins Licht zu kommen. Aber was ist denn Dunkelheit? Und ich habe einfach so in meinem Leben mal geschaut, wo ist da gerade Dunkelheit? Und ich habe einen Bekannten, der ist so alt wie ich und der hat eine chronische Krankheit. Und wenn man dem nur so zuhört, wie er über sein Leben spricht, dann macht das einen traurig. Weil man merkt so, die Krankheit wird immer schlimmer werden. Sie ist jetzt schon schlimm und es wird nicht besser. Kein Blick auf Hoffnung. Oder andere, eine Familie, die total zerkracht sind. 3 Generationen in einem Haus, die sich nicht verstehen. Und alle sind einsam. Oder ich habe einen Mann im Kopf, den habe ich beim Metzger getroffen. Der hat gesagt, wenn Corona noch so weitergeht, dann werde ich verrückt. Das Problem, das war vor einem Jahr. Und jetzt ist Corona immer weitergegangen. Was macht dir Angst? Wo ist bei dir im Herzen so Dunkelheit? Wenn du da Dunkelheit hast, dann ist das die Situation für diesen Abschnitt. Damit startet er. Das nächste Bild, ein helles Licht. Und das Wort, was hier steht für dieses Licht, ist ein aufblitzendes Licht, was so wie auf diesem Bild zu sehen ist, in die Dunkelheit so reinbricht. Ich lese nochmal den Vers. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Es kommt ein Licht wie aus dem Nichts. Und wenn Licht kommt, dann muss die Dunkelheit flüchten. Die Dunkelheit weicht. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die du wissen musst. Wenn Gottes Licht kommt, dann geht die Finsternis. Das ist wie wenn du in einem dunklen Raum eine Kerze anzündest. Das Licht dieser Kerze wird nicht aufgehalten, sondern es erfüllt so den ganzen Raum. Was ist das für ein Licht, was da einbricht? Und das ist der Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Da kommt kein großer General irgendwie, der das Militär führt, der alle Probleme löst, sondern es kommt ein Kind, das angekündigt wird. Und das ist dieser Hoffnungshorizont. Und das Besondere ist, es wird gegeben. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Und ich finde diese Zeitspanne total beeindruckend. Ich weiß, ihr habt das schon 1000 Mal gehört. Aber das ist 700 Jahre vor Christus wird er angekündigt. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann wird er geboren. Wenn Gott so was ankündigt, dann passiert das auch. Gott schenkt uns, was wir uns selbst nicht geben können. Weihnachten ist so eine Zeit, da ist es ganz dunkel draußen. Am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Das ist nur, ein paar Stunden hell. Und in dieser Zeit zünden wir überall Lichter an. Ich weiß nicht, ob wir schon einen Weihnachtsbaum haben. Wir haben den ganz früh im Dezember gekauft, weil wir an Weihnachten nicht da sind. Aber das macht es irgendwie schön in der Wohnung. Wir zünden Kerzen an, wir machen Lichter an. Die ganze Innenstadt sieht richtig schön aus. Und die Botschaft steckt irgendwie so dahinter. Ja, wenn wir uns so anstrengen, wenn wir uns auf die Liebe konzentrieren, auf den Frieden, auf das Licht, dann wird es irgendwie auch schön in unserem Leben werden. Aber für Gott ist diese Welt in Dunkelheit, weil wir diesen Kontakt verloren haben. Wir haben es eben im Poetry Slam gehört. Wir haben die falsche Entscheidung getroffen als Menschheit und leben in der Dunkelheit. Und diese Welt ist für Gott Finsternis, dunkelste Finsternis. Wenn wir das selber irgendwie hell machen könnten durch irgendwie Familienfeste, ein bisschen Spenden, dann bräuchte Jesus nicht kommen. Aber er kam in diese Welt, weil diese Welt finster ist. Und genau das feiern wir an Weihnachten. Gottes Licht kommt in unsere Welt. Ja, wie geht's in unserem Abschnitt weiter? Es wird hell. Ich will auf 3 Geschenke eingehen, was dieses Licht Gottes bewirkt. Und ich möchte euch den 2. Vers vorlesen. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Hier ist zum ersten Mal so diese Schönheit des Lichtes, die Freude. Wann hast du dich das letzte Mal so einfach so aus dem, so impulsiv gefreut, gejubelt? Wann habt ihr beiden mal ein Tänzchen im Flur gemacht oder so ein Lied gesungen? Das tut total gut. Ich muss das manchmal machen, so im Alltag, obwohl ich mich gerade nicht so gefreut habe. Laden mich dann meine Kinder so ein. Gott, der will uns Freude schenken. Dieses Licht, das ist nicht irgendwas Theoretisches, sondern das will dich mit Freude erfüllen. Und das Spannende ist, die Assyrer stehen vor der Tür. Da ist Krieg im Anflug. Die Situation hat sich nicht geändert. Aber hier steht, das Volk freut sich wie über eine reiche Ernte, wenn sie ganz viel Früchte und Erntegut haben. Oder in dem Moment, wo man den Sieg errungen hat und die Beute aufteilt. Eine Freude, die von außen kommt. Ich habe an eine Weisheit gedacht, und die stammt von Steve Jobs, die möchte ich euch vorlesen. Denn der hat ganz spät entdeckt, was Freude nicht ist. Von Steve Jobs ist am Krankenbett überliefert folgende Weisheit: Ich habe den Gipfel des Erfolgs in der Geschäftswelt erreicht. In den Augen der Menschen gilt mein gesamtes Leben als eine Verkörperung des Erfolgs. Jedoch abgesehen von meiner Arbeit habe ich wenig Freude in meinem Leben. Letztendlich gilt mein Reichtum nur als Fakt des Lebens, an den ich gewohnt bin. In diesem Augenblick, wo ich in einem Krankenbett liege und auf mein ganzes Leben zurückblicke, verstehe ich, dass all die Anerkennung und all der Reichtum, worauf ich so stolz war, an Wert verloren haben vor dem Gesicht des kommenden Todes. In der Dunkelheit, wenn ich die grünen Lämpchen der Lebenserhaltungsmaschinen beobachte und mir das mechanische Brummen dieser Maschinen anhöre, fühle ich die Atmung des Todes immer näher auf mich zukommen. Jetzt weiß ich, dass wir uns komplett andere Fragen im Leben stellen müssen, die mit Reichtum nichts gemeinsam haben. Es muss doch noch etwas geben, etwas viel Wichtigeres im Leben. Wir geben uns oftmals mit zu kleinen Dingen zufrieden. Ich freue mich über Essen. Wir freuen uns über das, was wir haben, über unser Haus, über unser Auto. Wir freuen uns über unsere Familie. Und das sind alles super Dinge, um sich zu freuen. Aber dahinter gibt es was viel Größeres, an dem wir uns freuen können. Und das ist Jesus Christus, das Licht, das in diese Welt kam und das diese Dunkelheit hell macht. Im Psalm 118 steht: Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Advent lädt dich ein, Jesus in den Blick zu bekommen und so eine Freude zu leben, die nicht an Umstände gebunden ist, sondern die dich erfüllt. Das zweite Geschenk in diesem Abschnitt: Gott schenkt Befreiung. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Wie am Tage Midians, die Bibelchecker unter euch, die wissen, dass der Gideon mit gemeint ist. Gideon, dieser einfache Weinkeltermann, der aus dem Nichts gerufen wird zum Retter, zum Richter von Israel. Und der dieses riesige Heer der Midianiter besiegt mit 300 Leuten. Und was dieser Text eigentlich so aussagen will: Gott ist es, der das Joch zerbricht, der es zertrümmert, steht hier ganz genau. Gott liebt es, uns zu befreien. Der ist gekommen, nicht um alles beim Alten zu lassen, sondern der will dich befreien von dem, was dein Herz versklavt. Wo ist denn dein Herz jetzt gerade so versklavt? Wo bist du gerade gefangen? Wo steckst du fest? Ich liebe diese Zeugnisberichte, wo Menschen erzählen, wie Gott sie befreit. Aber ich glaube, bevor wir dahin kommen, müssen wir erst mal wissen, wo stecke ich denn gerade fest? Und das will ich dir so als Frage mitgeben. Das dritte Geschenk: Gott schenkt tiefen Frieden. Vers 4: Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Also ich habe irgendwie so an diese Weltkriegsfilme gedacht. Das sind Soldatenmäntel, blutgetränkt, Stiefel. Aber was passiert mit denen? Die werden nicht zum Krieg eingesetzt, sondern sie sollen verbrannt werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Dieser neue Herrscher, der gründet sein Reich nicht auf Macht, auf Stärke, auf Militär, sondern auf Frieden. Jesus will ein Reich des Friedens aufbauen. Wenn du deinen Advent so gerade überblickst, wo ist da Unruhe in deinem Leben? Was macht dir Sorgen? Was wirbelt dein Leben auf? Wo brauchst du diesen Frieden dieses Herrschers? Ich komme so zum letzten Abschnitt in diesem Text. Und ich liebe diesen Abschnitt, weil da so schöne Titel genannt werden. Da ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewig Vater und der Friedefürst. Und das hat man relativ schnell runtergesprochen. Da braucht ihr 5 Sekunden für. Aber ich glaube, da steckt ganz viel Tiefe drin. Und ich will dich so einladen, das zu meditieren, Gott anzubeten daraufhin, ihn anzusprechen. Und wir wollen jetzt so da durchgehen durch diese 4 Titel und du darfst dir jedes Mal so am Ende Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen darüber, ihn so anzureden daraufhin. Und wir sprechen jetzt Gott an als den wunderbaren Ratgeber. Ich habe einige Leute, die mir so Rat geben im Leben. Ich liebe es, so ältere Freunde anzurufen, die schon länger Pastor gewesen sind als ich. Oder Leute anzurufen, die überhaupt nicht Pastor sind, weil sie das Leben aus einem ganz anderen Blick betrachten. Wir brauchen Coaches heute. Kanzler Scholz hat erst jetzt vorgestern, glaube ich, verkündet, er will auf viel mehr Berater setzen wie Angela Merkel, die anscheinend nur eine kleinere Gruppe von Beratern hatte. Wo suchst du dir deinen Rat? Auf wen hörst du? Wer darf in dein Leben reinsprechen? Jesus wird hier als Wunderrat vorgestellt. Also zwei Worte. Das ist derjenige, der Wunder tun kann, der alles in seiner Hand hat, dem nichts unmöglich ist. Aber auch einen, der Weisheit hat für dich, der dich beraten will, der für dich da sein willst. Wo brauchst du jetzt gerade guten Rat? Kommst du zu Jesus? Stellst du ihm deine Fragen, deine Zweifel? Sprichst du ihn an? Betest du ihn zu ihm als diesen Wunderplaner, dem, der voll Weisheit ist? Ja, ihr dürft ihn jetzt anreden. Jesus, ich danke dir, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Amen. Entschuldigung, da ist das Bild noch dazu. Der nächste Titel. Starker Gott. Jesus, der ist ja hier ein schwaches Baby. Der wird als Sohn gegeben in diese Welt und der ist so ganz, ganz menschlich. Der kann alles nachfühlen, was du und ich so durchmachen im Leben. Aber hinter diesem Baby steckt der starke Gott, der mächtig ist. Um etwas zu verändern in dieser Welt, brauchen wir Stärke. Jemand, der die Lösung bringt. Dieses Baby ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern das ist göttliche Kraft. Ihm gehört die Zukunft. Wir haben diesen Tag letzte Woche gehabt für alle Ewigkeit. Wo brauchst du gerade diese Stärke Gottes? Sprech ihn wieder an, starker Gott. Jesus, du bist der Gott, der in meiner Schwäche stark sein will. Bitte zeig du dich in seinem Leben als dieser Gott, der Macht hat, was zu verändern. Amen. Und jetzt kommt ein sehr schöner Titel, der ewige Vater. Gott zeigt sich hier als Papa. Wie hast du deinen Papa erlebt? Wir denken ganz oft, wenn wir Gott als Papa hören, an unseren eigenen Papa. Wie war der für dich? Hast du ihn erlebt? War er da? Hast du ihn positiv oder negativ erlebt oder gemischt? Dieser Papa, der ist ganz anders. Das ist ein himmlischer Papa. Ich habe mir so überlegt, wie stelle ich mir einen Vater vor, einen guten Vater? Und das ist für mich so einer, der ganz viel Zeit hat, den ich stören darf bei seiner Arbeit, wo ich auf den Schoß springen darf. Einer, dem Beziehung wichtig ist, der nicht nur irgendwie an Leistung interessiert ist, sondern an mir. Der liebevoll ist, aber der auch so abenteuerlich ist, der einen in den Wald mitnimmt und irgendwelche verrückten Dinge macht. Einer, der nicht nachlässt, sondern wo das irgendwie von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter durchhält, der gleichbleibend da ist. Der mich an die Hand nimmt bis zum Ziel. Gott will dieser ewige Vater für dich sein. Ihr dürft dieses Bild mal auf euch wirken lassen. Wir sind ja oft in dieser Elternrolle, dass wir unsere Kinder an die Hand nehmen. Aber du bist auf diesem Bild das kleine Kind, was seinen himmlischen Vater packt. Und dieser Vater, der ist nicht nur kurz dein Vater, sondern der will das für alle Ewigkeit sein und der lässt nicht nach. Lasst uns ihn als ewig Vater anbeten. Danke, Jesus, dass du Papa für uns sein willst. Amen. Und der letzte Titel, der Friedensfürst. Man könnte auch sagen, ein Gewaltiger, ein Mächtiger des Friedens. Und dieser Frieden, der ist nicht nur äußerlich. Damals war das tatsächlich so die Situation. Ich habe euch eben erzählt, die Assyrer standen vor Jerusalem und tatsächlich ist dieses Heer abgewehrt worden. Die haben es irgendwie nicht geschafft, nach Jerusalem reinzukommen. Die sind wieder abgezogen und die haben Jerusalem verschont gelassen, damals unter dem König Hiskia. Gott, der will nicht nur äußeren Frieden schaffen, die Abwesenheit von Krieg, sondern der will dein Herz ruhig machen. Der will dich zur Ruhe kommen lassen. Unser Herz ist so lange unruhig in mir, bis es Ruhe findet in dir, hat Augustinus gesagt. Jesus will seinen Shalom so auf dich legen. Der will, dass du gute Beziehungen hast, dass es dir gut geht, seelisch und körperlich. Ich finde diesen Adventstext total spannend. Ich habe mir so überlegt, wie soll ich mit euch darüber predigen? Aber das ist irgendwie sowas, das kann ich euch nicht einfach so erklären oder das könnt ihr euch nicht selber erklären, sondern das ist ein Text, den muss man in sich aufnehmen, mit dem muss man gehen. Und deswegen will ich dich so einladen, nimm doch diesen Abschnitt mit in deine kommenden Wochen bis Weihnachten und bete zu Jesus als einen dieser vier Titel. Nimm diese Geschenke bewusst in dein Leben an und bau auf diese Wahrheit. Egal welche Finsternis in deinem Leben ist, wenn Jesus Licht kommt, weicht die Finsternis. Das ist die Grundlage auf allem. Gott kommt in die Dunkelheit dieser Welt. Das ist das, warum wir Weihnachten feiern.